Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille um den Segen Gottes bitten. Der Predigtext, der uns für den heutigen Sonntag gegeben ist, steht im Epheserbrief im 4. Kapitel. Da schreibt der Apostel: Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, heute ist wieder mal Sonntag. Meistens etwas ruhiger, ein paar weniger Autos auf der Straße, zumindest am Vormittag. Wenn ich so früh zum Frühgottesdienst nach Hilmersdorf fahre, sehe ich meistens bloß die Leute mit ihren kleinen Vierbeinern, ansonsten sind die Straßen meistens leer. Wir können den Nachmittag gestalten, haben mal in Ruhe gefrühstückt und dann der Gottesdienst. Heute ist Sonntag, wir haben uns versammelt, der Tag des Herrn. Jeden Sonntag feiern wir ja wie ein kleines Ostern den Sonntag als Tag der Auferstehung. Das feiern wir und oft auch mit einer anderen Kleidung. Gut, es hat sich längst auch eingebürgert und ist kein Problem mehr, in Jeanshosen in den Gottesdienst zu gehen. Aber zumindest kommt keiner in den schmutzigen Arbeitssachen. Die haben sie, soweit ich sehe, alle zu Hause gelassen. Früher gab es Sonntagskleider oder der Sonntagsstaat, wie man es sagte. Und in der frühen Kirche, da hat man den Gottesdienst Täuflinge waren, dann haben die dann nach der Taufe ihre alten Kleider ausgezogen und neue weiße Gewänder anbekommen. Und damit symbolisch ausgedrückt, wir sind neue Menschen geworden. Jesus Christus hat unser Leben neu gemacht. Das alte Leben ist abgelegt mit allem Schmutz, aller Sünde. Das ist vorbei. Es sind die neuen Kleider des Heils, die sie angelegt haben. Wie heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. In manchen Gemeinden wird über die Täuflinge ein weißer Schleier gehalten, einfach als Zeichen dafür, dass sie das helle Gewand angezogen haben. Ja, und es ist auch mehr dahinter als bloß eine Äußerlichkeit. Wir haben das Sprichwort, Kleider machen Leute. Es ändert sich auch innerlich etwas, und zwar auch nachhaltig mit unserer Kleidung, gerade auch, wenn es eine Berufskleidung ist. In Ephesus muss es wohl etwas anders gewesen sein. Da war es wohl etwas schwieriger mit den weißen Kleidern des Heils. Wenn ich also die Worte des Paulus höre, Am Anfang des Epheserbriefs in den ersten Kapiteln, da beschreibt er dieses neue Leben. Da beschreibt er diese Gnade, die Jesus Christus uns gegeben hat, beschreibt die Einheit der Gemeinde, das Wunder, das Jesus uns angenommen hat, schreibt über das Gebet für die Gemeinde und dann hier eine lange Liste, was nun nicht mehr sein soll. Und man fragt sich, was waren das für Leute, dass sie so eine ausführliche Ermahnung nötig haben. Ja gut, es waren Leute, die vorneweg Heiden waren, sicherlich. Aber trotzdem, wenn da so vieles nicht stimmte und das in der Urgemeinde. Das wirft nicht gerade ein sehr nettes Licht auf die Epheser. Legt die Lüge ab. Moment mal. Haben die sich gegenseitig die Taschen vollgehauen? Hebt nicht Raum dem Teufel. Buh, was war da? Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Muss man das noch sagen? Ist das nicht selbstverständlich? Lasst kein faules Geschwätz unter euch aufkommen. Mit dem Kennzeichen des neuen Lebens hat das wohl nicht sehr viel zu tun. Und Paulus konfrontiert sie aber mit diesem Kennzeichen, so sieht es aus. Und genauso werden wir heute in unserem Predigtext damit konfrontiert. Moment mal, wollen wir das? Wir sind doch im Allgemeinen von klein auf gut erzogen. Die Älteren würden vielleicht sagen, wir noch mehr als die heutige Jugend. Und wir wissen doch, was sich gehört. Eigentlich sind wir doch ganz in Ordnung. Ich bin bei einem Satz hängen geblieben, der diese ganze Ermahnungen einleitet. Darum legt die Lüge ab, schreibt Paulus. Und dazu möchte ich Ihnen eine kurze Legende aus dem 19. Jahrhundert erzählen. Es wird also berichtet, dass sich eines Tages die Wahrheit und die Lüge treffen. Und die Lüge sagt zur Wahrheit, schau, heute ist ein wunderschöner Tag. Die Wahrheit ist skeptisch, kann man der Lüge trauen. Sie blickt sich um, sie blickt zum Himmel, tatsächlich ein herrlicher Tag. Die beiden gehen spazieren, sie reden miteinander und kommen schließlich an einem Brunnen vorbei. Und da sagt die Lüge zur Wahrheit, schau mal, wunderschönes Wasser, komm, lass uns baden gehen. Die Wahrheit ist wieder skeptisch, kann man denn der Lüge trauen. Sie testet das Wasser, doch sie stellt fest, es ist nett, es ist sauber. Beide ziehen sich aus und sie baden herrlich. Plötzlich aber steigt die Lüge aus dem Wasser, zieht die Kleider der Wahrheit an und rennt davon. Die wütende Wahrheit steigt hinterher aus dem Brunnen. Sie rennt überall herum, sucht hilflos die Lüge, versucht die Lüge zu finden und ihre Kleider wieder zu bekommen. Aber die Leute, an denen sie vorbeikommt, die Leute, die die nackte Wahrheit sehen, sie wenden sich ab mit Verachtung und mit Wut drehen sie sich um. Hilflos kehrt die Wahrheit zum Brunnen zurück und versteckt ihre Scham. Und seither reist die Lüge als Wahrheit verkleidet um die Welt und befriedigt die Bedürfnisse der Gesellschaft. Ja, die Wahrheit hat es schwer. Ja, die Wahrheit hat es schwer. Und das ist nicht erst heute so. Da kann ich an den Anfang der Bibel zurückschauen. Damals im Paradies. Adam und Eva, sie hörten liebend gern auf die Schlange, die Worte Gottes so verdreht und Misstrauen säte, dass aus der Wahrheit eine Lüge wurde. Und dann stand keiner zu seiner Schuld, keiner zur Wahrheit. Einer schob es auf den anderen und letztlich war ja Gott selber dran schuld. Sie schoben es weiter, keiner stand zu seiner Wahrheit und zu seiner Schuld. Ja, die nackte Wahrheit sie erschreckt. Sind wir eigentlich bereit, die Wahrheit zu hören? Oder ist es nicht manchmal auch unter uns Christen so, dass wir ganz schnell eine fromme Ausrede zur Stelle haben? Wir sind doch schließlich alle Sünder. Ja klar, also brauchen wir doch gar nicht erst drüber nachdenken, ne? Wir sind nun mal so allesamt Sünder. Oder das andere. Uns ist doch schon alles vergeben. Was wollen wir noch über Sünde reden? Wir brauchen doch gar nicht erst drüber nachdenken. Wir machen einfach weiter. Oder wir sind doch schließlich nicht gesetzlich. Also bestimmen wir selbst, was gilt und was nicht. Wahrheit, manchmal tut sie so weh. Paulus zeigt einen anderen Weg auf. Zieht den neuen Menschen an, sagt er. Lasst das Alte hinter euch. Werft euch die weißen Kleider der Wahrheit über. Geht das so einfach? Warum geht das überhaupt? Das geht, weil Jesus die nackte Wahrheit aufgedeckt hat, als er nackt am Kreuz starb. Er sagt für sich, ich bin die Wahrheit. Und deshalb brauchen wir uns vor ihm nicht schämen. Vor ihm können wir richtig ehrlich sein. Er hat es gezeigt. Er weiß es. Sein neues Leben können wir in unseres reinlassen. Und dieses Angebot steht immer wieder. Abladen, einfach abladen bei ihm. Und liebe Gemeinde, ich finde es so befreiend. Es ist für mich mit das Schönste meines Christseins. Ich darf ehrlich sein. Ehrlich sein vor mir und vor meinem Gott. Ehrlich sein vor anderen. Wie befreiend, nichts vorspielen zu müssen. Nicht den großen, starken Christenhelden spielen zu müssen, sondern einfach ehrlich zu sein, die Wahrheit ranzulassen. Ja, es tut immer wieder weh. Ja, es tut weh, manchmal sehr weh. Und es verletzt mich auch, wenn man mir sagt, und die will Pfarrerin sein und ist so. Und wenn man mir aufzählt, wo ich wieder nicht den Ansprüchen genügt habe. Ja, das tut weh. Aber ehrlich, anderen etwas vorspielen, das ist doch noch viel anstrengender. Wie angenehm, einfach zu sagen, ich lade Schuld auf mich, immer wieder. Es passiert, aber ich weiß, wie sie loswerden kann. Und wenn ich dann in unseren Predigttext schaue, da sind einige Punkte. Wie würde eigentlich Gemeinde, wie würde es aussehen, wie würden wir, was würden wir als Christen für ein Zeugnis geben, wenn wir daran arbeiten? Und ich meine nicht krampfhaft uns abmühen, das wäre ja wieder Lüge, etwas äußerlich vor uns hertragen, sondern wenn wir einfach Jesus an unserem Leben arbeiten ließen. Was schreibt der Apostel Paulus? Zürnt ihr, so sündigt nicht. Was wäre, wenn wir mit unserem Zorn und unserem Ärger zu Gott gingen und nicht den anderen in Grund und Boden jagen würden, einfach bloß, weil uns manches so mörderisch ärgert. Oder wenn Paulus schreibt, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Was wäre, wenn wir nicht mehr am Rande der Legalität unseren Vorteil suchten? Wäre das nicht irgendwie befreiend? Oder dann schreibt Paulus, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen. Was wäre, wie würden auch wir in der Öffentlichkeit dastehen, wenn man an unseren Reden, an unseren Äußerungen das neue Leben erkennen würde? Müssten wir dann vielleicht manches böse Wort über die Kirchenleute, über die da oben, über die Politiker, über die anderen, über die anstrengenden Christen und so weiter, einfach zurücknehmen? Wie würden wir reden? Was würde sich anders gestalten? Redet, was gut ist, sagt der Apostel Paulus. Was wäre, würden wir überlegen, wer mal ein anerkennendes Wort braucht? Nicht immer bloß das, was falsch ist und das, was wieder nicht ist und das, was uns so nervt und was uns aufregt, sondern das, was gut ist. Einfach mal ein anerkennendes Wort. Und nicht zuletzt, schreibt Paulus, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Lästerung sei fern von euch. Wagen wir den Blick in unser Herz, wo steckt da Bitterkeit? Wenn wir einen Menschen auf der Straße sehen und an ein Ereignis erinnern, kommt es da wieder hoch? Steckt es drin in uns? Für mich ist es das größte Angebot des Glaubens. Eine wunderschöne Sache. Ich darf mein Leben erneuern lassen. Ich brauche einfach nicht so zu bleiben, wie ich bin. Zieh den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Diesen neuen Menschen eine Bewegung, ein Prozess. Zur Taufe hat es begonnen. Zur Konfirmation haben wir Ja gesagt zu diesem Herrn. Darf er an uns arbeiten? Zieht an, Stück für Stück, diesen neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Den neuen Menschen anziehen, das geht nicht mit erhobenen Zeigefinger. Versuchen Sie mal mit erhobenen Zeigefinger, sich eine Hose anzuziehen. Aber das geht mit der heilenden Hand unseres Herrn, mit dieser liebenden Hand, da geht es, den neuen Menschen anzuziehen. Und da möchte ich Sie an den Wochenspruch erinnern, der uns diese kommende Woche begleitet. Heile du mich, Herr. Ja, heile du mich bis in die tiefen Tiefen meiner Seele. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.